Hallo und herzlich willkommen zu einer Folge von Chicos Waldwelt, dem Naturpodcast für achtsames, naturverbundenes Leben mit Hund. Ich bin Chris, Waldbaden-Coach, Pflanzen-Fan und ich möchte dich heute mitnehmen auf die faszinierende Welt der Wildkräuter und Heilpflanzen. Denn gemeinsam mit dem Hund durch den Wald streifen und dabei den Blick auf das Wesentliche richten und vielleicht sogar heilsame Kräuter zu entdecken, das ist nicht nur entschleunigend, sondern auch eine kleine Reise immer zurück zu unseren Wurzeln. In der heutigen Folge erfährst du, welche Rolle das Sammeln von Wildkräutern in der Geschichte der Menschheit gespielt hat, worauf du beim Sammeln achten solltest, um sicher und nachhaltig unterwegs zu sein, wann der richtige Zeitpunkt zum Sammeln ist und wie du deinen Hund sinnvoll mit einbeziehen kannst. Denn das ist ja unfair, wenn immer nur einer die Arbeit macht. Ja, lass uns doch mal ganz kurz schauen, wie die Geschichte der Wildkräuter so abgelaufen ist. Ich mache es wirklich ganz kurz, weil dazu gibt es ganze Bücher, das kann ich dir schon versprechen. Wichtig ist, dass auch schon die frühesten Vorfahren unserer Vorfahren Wildpflanzen gesammelt haben, ob als Nahrung, als Medizin oder auch als Begleiter in rituellen Zeremonien, sage ich mal. In fast allen Kulturen gibt es Überlieferungen über die Heilkraft von Pflanzen. Von den Ägyptern, die Knoblauch und Myrrhe genutzt haben, oder die Klostergärten des Mittelalters, in denen Hildegard von Bingen zum Beispiel Heilpflanzen systematisch angepflanzt und auch dokumentiert hat, oder auch die traditionelle chinesische Medizin, Ayurveda-Lehre, oder auch bei den nordamerikanischen Ureinwohnern spielen Pflanzen eine wirklich zentrale Rolle. Denn Wildkräuter waren nicht nur immer Gesundheitshelfer oder Stärker des Immunsystems, manchmal waren es auch Lebensretter. Und dieses uralte Wissen wurde häufig mündlich überliefert oder in Familien weitergegeben und manchmal droht das so ein bisschen in Vergessenheit zu geraten, welche Rollen das eigentlich spielt. Und dabei finde ich, kann uns die Natur eigentlich so viel mehr geben, wenn wir lernen, genau hinzusehen. Bei uns im europäischen Raum waren die Pflanzen häufig irgendwelchen Gottheiten geweiht und hatten auch häufig Schutzfunktionen. Zum Beispiel hat man den Gundermann früher an die Häuser gehangen, kleine Sträucher davon oder kleine Bündel, um sich vor bösen Geistern zu schützen. Oder auch die Eberesche hat man an den Baum gehangen, denn in der germanischen Mythologie ist das zum Beispiel der Baum, der mit dem Donnergott Thor verbunden ist und laut der Sage soll sie dem Gott vorm Ertrinken gerettet haben und daher ist das halt auch die Donnerpflanze. Und man hat diese Pflanze halt häufig in großen Bündeln an die über die Hauseingangstür sozusagen gehangen, um das Haus vor Blitz und Donner zu schützen. Ja, so viel dazu. Wann solltest du jetzt sammeln gehen oder worauf solltest du überhaupt achten? Denn der wichtigste Punkt ist eigentlich, finde ich, immer häufig, dass man die Pflanzen sicher bestimmen sollte. Sonst war es deine letzte Wanderung wahrscheinlich oder eine Wanderung mit unschönen Erinnerungen. Viele Wildpflanzen sehen sich tatsächlich auch ein bisschen ähnlich oder kommen aus der gleichen Familie, aber manche können giftig sein und andere wieder heilend. Der Bärlauch ist hier, glaube ich, so ein ganz bekanntes Beispiel, der häufig mit dem Maiglöckchen oder mit der Herbstzeitlosen verwechselt werden kann. Und statt einem leckeren Bärlauch-Smoothie oder Salat haben wir die Folgen einer schweren Vergiftung. Und das wollen wir nicht. Und deswegen kann man zum Einstieg auf jeden Fall immer Pflanzenbestimmungsbücher mitnehmen. Und man sollte auch vielleicht gar nicht den Anspruch an sich selbst haben, dass man jetzt sagt, ich will jetzt spazieren gehen und 10 Pflanzen finden und alle bestimmen können, sondern wenn man sich so 2, 3 raussucht, dann ist das, glaube ich, schon was, womit man ganz gut arbeiten kann und womit man auch gut vorankommt. Dann gibt es noch Apps, die sowas machen, Flora Incognita zum Beispiel, unbezahlte Werbung an dieser Stelle, oder halt auch das Apfelphone hat auch mittlerweile, wenn man ein Foto von der macht, von der Pflanze macht, dann kann das über die KI das auch generieren und ist eigentlich auch ziemlich zuverlässig. Aber man kann auch natürlich auch mit Wildkräuterkundigen oder Kundinnen auf Tour gehen, um halt gemeinsam das zu lernen. Und erst wenn du die Pflanze wirklich eindeutig identifizieren kannst, Blatt, Geruch, Standort, Blüte, dann solltest du sie pflücken. Ja, Was darf man noch beachten? Manchmal gibt es Naturschutzgebiete und bei Pflanzen, die in Naturschutzgebieten stehen, stehen sie nicht ohne Grund. Denn gerade in Zeiten von Artensterben und Klimawandel ist es umso wichtiger, dass wir die natürlichen Bestände schützen. Und es gibt viele invasive Pflanzen mittlerweile, die ihren Weg zu uns in unsere Breiten gerade gefunden haben, die unseren Pflanzen manchmal so ein bisschen das Leben schwer machen. Und deswegen sollte man gucken, dass da, wo es wirklich verboten ist, das auch bitte dabei belässt. Und in Naturschutzgebieten, Biotopen, ist das häufig gut ausgeschrieben und durch Hinweisschilder oder halt auch durch Karten von der jeweiligen Naturschutzbehörde. Da wir Menschen manchmal so ein bisschen gerne dazu neigen, zu denken, wir brauchen mehr, als wir es wirklich brauchen, sollten wir immer in der Regel ein bisschen nachhaltig pflücken. Das heißt, niemals große Mengen auf einmal. Und man kann auch gerne mit einer kleinen Schere oder mit einem Messer schneiden. Und die Pflanze kann nachwachsen, aber wir sollten sie nicht ausreißen und auch nie die ganze Pflanze nehmen, sonst würden wir ihr sehr wehtun, sondern in der Regel immer einige Blätter oder Blüten. Denn auch für Insekten wollen wir noch genug überlassen, für die Regeneration der Pflanze und auch für andere Sammler. Da gibt es so das Sprichwort, sage ich mal, dass man nie mehr als ein Drittel der Pflanze nimmt. Dann haben wir so ein bisschen den Punkt mit den Sammelstellen der Pflanzen. Straßenränder sind jetzt nicht unbedingt einer der besten Orte, um sich frische Wildkräuter zu ziehen, die man sich abends in den Tee packt. Ebenso wie Hundewiesen oder Pflanzen, die an Wegen wachsen, wo du weißt, dass da viele Hunde ihr Revier markieren, würde ich jetzt persönlich nicht im Tee haben wollen. Man weiß auch nie, ob der Hund irgendwelche Medikamente nimmt. Ist generell einfach nicht so lecker. Daher immer gucken, vielleicht eher so ein bisschen abseits, wo Pflanzen wachsen und natürlich landwirtschaftlich genutzte Flächen, also direkt am Feld, würde ich jetzt auch nicht meine Pflanzen rausnehmen, weil häufig sind die schon mit Pestiziden oder anderen Düngen sehr stark belastet und das ist immer nicht so gesund. Man sieht es immer ganz gut. So als kleines Beispiel für deine nächsten Spaziergang. Wenn du zum Beispiel so Flächen hast, weil aufgrund der Farbe vom Löwenzahn fällt es halt auch mal gut auf. Und du siehst so zwei, drei Löwenzahn und dann siehst du wirklich so ein richtiges Meer. Dann weißt du, hier ist komplett überdüngt und deswegen sprießt der Löwenzahn auch so extrem vielfältig an einem Fleck. Also dann weißt du eigentlich schon Finger weg. Genau. Und halt nochmal so einige Pflanzen wie der Annika, die Annika, der Enzian oder auch der Frauenschuh dürfen gar nicht gesammelt werden. Denn diese stehen allgemein unter strengem Schutz. Und man sollte immer bedenken, dass die Erhaltung der Pflanzen Vorrang hat vor unserer Teetasse. Ja, was ist denn jetzt nun die beste Sammelzeit? Meiner Meinung nach ist die beste Tageszeit zum Sammeln eigentlich immer der späte Vormittag, weil dann sind die Pflanzen in der Regel trocken, die Konzentration an ätherischen Ölen ist hoch. Und die Sonne hat in der Regel auch den Morgentau schon so ein bisschen vertrieben. Das heißt, die Pflanzen sind trockener und das macht es dir leichter, die Pflanzen mitzunehmen, wenn du sie trocknen möchtest. Dann hast du keine feuchten Pflanzen im Haus. Und dann ist auch immer ganz gut, wenn du die Pflanze so ein bisschen nach Monaten schaust, was so wächst. Und im Frühjahr haben wir vor allen Dingen natürlich die Brennnessel, den Giersch oder den Löwenzahn, die man ganz gut mitnehmen kann. Und im Sommer haben wir zum Beispiel das Johanniskraut, gerade um die Junizeit herum. Dann haben wir die Schafgarbe, die Kamille. Und im Herbst haben wir Pflanzen wie der Beinwell, Baldrian oder auch die Wurzeln vom Löwenzahn. Und daher immer so ein bisschen auf die Jahreszeit achten. Was solltest du zum Sammeln einpacken? Ich empfehle mal einen kleinen Stoffbeutel oder einen Korb, damit die Pflanzen auch atmen können. Eine Schere oder ein kleines scharfes Messer. Handschuhe auf jeden Fall, wenn man sich Brennnesseln nehmen möchte, außer man steht auf den Kick und lässt sich die Hand da verbrennen. Oder auch wenn du irgendwie aus Dorngewächsen, zum Beispiel aus Brombeersträuchern, die Blätter dir rausnehmen willst, dann kann man das auch mit Handschuhen am besten machen. Genau. Wie kannst du denn jetzt deinen Hund mit in eine Wildkräuterwanderung und in das Sammeln von Wildkräutern einbeziehen? Wichtig ist, dass natürlich auch du ruhig bist während der Wanderung, nicht zu hektisch bist, denn ich glaube, wenn dein Hund merkt, dass du dich mit den Pflanzen um dich herum beschäftigst, dann bleibt er wahrscheinlich nur in der Nähe, fängt an zu schnüffeln oder legt sich sogar hin, weil das ist eigentlich total spannend, wenn wir Menschen anfangen, uns wirklich auf das Natürliche zu fokussieren und das drumherum auszublenden, dass wir dann weg vom Denken und rein ins Fühlen kommen. Die Nase eines Hundes kann im Grunde auch der Kompass sein, denn du kannst auch mal gucken, wie dein Hund zum Beispiel reagiert, ob er auf irgendwelche Pflanzen besonders drauf zugeht, vielleicht beim Baldrian oder beim Kamille oder auch beim Giersch durch diese einzigartigen Gerüche dieser Pflanzen. Das ist jetzt natürlich keine botanische Analyse vom Hund, aber ich glaube, die Hunde spüren schon sehr häufig, was ihnen gut tut oder auch einfach, wo das Interesse der Hunde ist, weil Hunde nehmen natürlich ihre Umgebung mit der Nase besonders wahr. Wenn man sich überlegt, die haben über 300 Millionen Riechzellen, dann ist das eigentlich schon ganz schön Wahnsinn, finde ich. Ja, was ich ganz wichtig finde, ist auch, wenn du mit deinem Hund eine Wildkräutersammlung machst, sollte dein Hund nicht wahllos an irgendwelchen Pflanzen knabbern, gerade wenn du einen Hund hast, der immer Hunger hat. Denn Pflanzen wie Fingerhut, Herbstzeitlose oder auch die Tollkirsche sind für Hunde einfach tödlich. Tollkirsche, Belladonna atropa, ganz spannende Pflanze irgendwo. Die hat, also im Grunde reichen da sieben von diesen kleinen Früchten, um auch die Menschen aus den, wie sagt man, ja, die Menschen ins Jenseits zu befördern. Und das liegt an dem Wirkstoff Atropin da drin, der uns wirklich fertig macht und vor allem aufs Herz geht. Spannend ist hier, im Mittelalter wurde das Atropin genutzt. Das haben häufig Frauen in den höheren Kreisen verwendet, um halt aufgrund des Saftes, dieser dunkle Saft der Tollkirsche, den haben sie sich praktisch auf die Lippen geschmiert. Und natürlich nehmen wir über die Lippen auch Stoffe auf, wenn die aufgeschmiert sind. Und das hat dazu geführt, dass sich die Pupillen geweitet haben. Völlig verrückt, wenn man darüber nachdenkt, welche Wirkung diese Pflanze hat. Deswegen heißt sie auch Belladonna atropa oder Atropa Belladonna, also diese Schönheit. Und der Name Tollkirsche ist im Grunde, gab es früher die Bedeutung toll werden, im Sinne von verrückt werden. Ja, wenn jemand toll ist im Kopf, dann ist der eigentlich verrückt. Und das ist halt auch ein großer Nebeneffekt, dass diese Pflanze zu starken Halluzinationen führen kann. Google sie gerne mal, guck sie dir mal an und dann weißt du, von welcher Pflanze du höchstens ein Foto machen solltest. Genau. Wichtig auch hier, den Hund immer an der Leine zu nehmen, wenn es die Umgebung erfordert und gerade wenn du neue Areale erkundest, dann solltest du den Hund bei dir behalten und vor allen Dingen ihm auch beibringen, keine Wildpflanzen zu fressen. Und außer du gibst ihn natürlich, wenn du dir hundertprozentig sicher bist. Aber das ist was, worauf man immer achten sollte. Ja, Pausen einbauen ist etwas, was im Alltag häufig unterschätzt wird und auch für Hunde kann sich so eine Sammlung vielleicht erstmal kurz langweilig anfühlen. Deswegen kann man, wenn man zum Beispiel weiß, man hat Pflanzen gesammelt, wo keine Brennhaare dran sind. Jetzt so als Beispiel, du hast irgendwie dein Körbchen mit Giersch voll gemacht, hast vielleicht ein bisschen Kamille, ein bisschen Löwenzahn drin. Dann kann man doch auch mal in dem Körbchen so ein bisschen Leckerlis verstecken, um den Hund da wirklich die Gerüche aufnehmen zu lassen und vor allem auch die Terpene der Pflanzen, die ja super immunstimulierend sind, also fürs Immunsystem super stark sind. Das ist eigentlich eine richtig coole Win-Win-Situation. Und so kannst du eigentlich, finde ich, den Hund auch so ein bisschen mit einbeziehen. Oder du versteckst natürlich irgendwas oder integrierst andere Suchspiele. Gerade so dieser Keksbaum, ne? Wenn man in die Rinde vom Baum irgendwas reinpackt, ohne den Baum anzukratzen natürlich, dann ist das auch mal was ganz Tolles für den Hund. Ja, das Sammeln von Heilpflanzen ist also mehr als nur eine Freizeitbeschäftigung, ist eigentlich schon eine bewusste Rückverbindung zur Natur. Und wenn man seinen Hund einbezieht, finde ich auch eine sehr wertvolle Form von der gemeinsamen Zeit. Und ich denke, wir dürfen uns auch lösen von dem Gedanken, dass es immer notwendig ist, mit dem Hund 500 Kilometer spazieren zu gehen am Tag. Ich glaube, das wäre mir manchmal so eine halbe Stunde, eine Stunde irgendwo in der Natur sind, wo wir uns vielleicht auch gar nicht viel bewegt haben, dass das manchmal für den Hund, wenn wir ihn mit der Nase gut auslasten und ihm halt auch manchmal den Raum geben, das zu schnüffeln, was er darf, dass das eigentlich eine ganz tolle Sache ist. Und wir sollten uns immer daran erinnern, mit Respekt, Klarheit und Freude in den Wald zu gehen, zu staunen und auch nur wirklich nur das mitzunehmen, was wir brauchen. Ja, wenn dir diese Folge gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn du sie teilst, abonnierst oder uns auf Instagram @chicoswaldwald besuchst. Und in diesem Sinne, bis bald im Wald, bleib gesund und viel Spaß beim Wildkräutersammeln.